SRF 2 Kultur.
Sie hören Reflexe, mein Name ist Gabriela Keggi und heute geht es um Künstlergagen, ein seit vielen Jahren gut gehütetes Geheimnis. Ja, eigentlich ist es ein Tabuthema. Und wenn dann mal etwas durchsickert, ist man immer verwundert oder schockiert, wie niedrig die Zahlen eigentlich sind. Es ist also höchste Zeit, dass man da ein bisschen Transparenz schafft. Das ist ein Punkt. Es gibt noch weitere wichtige Punkte im Leben eines Künstlers, einer Künstlerin, über die man jetzt mal sprechen muss. Elisabeth Kuhlmann, Mezzosopranistin, Sie sind da ganz vorne bei diesem Kampf dabei. Danke, dass Sie zwischen zwei Auftritten an der Stiriarte in Graz und bei den Salzburger Festspielen für dieses Gespräch sich Zeit nehmen. Mal erinnern Sie sich, wie Sie als frisch gebackene Sopranistin damals noch Ihr erstes Engagement hatten? Wie war das mit der Gage? Hoch, niedrig? Wie viel war das?
Erstmal war es für mich extrem hoch, weil ich vorher gar nichts verdient habe. Also das war schon mal toll, überhaupt Geld in der Hand zu haben. Ich hatte auch kein Gefühl für Gagen oder für Geld überhaupt, weil ich nie eins verdient hatte. Es ist aber so, im Nachhinein rückblickend kann ich sagen, dass mein erstes Engagement war an der Volksoper Wien. Und ich war dort im ersten Fach engagiert. Ich habe dort gesungen Pamina, Donna Elvira, Contessa, also wirklich die großen Mozart-Partien und weitere andere Hauptrollen. Und ich habe dann zufällig mit einer Studienkollegin gesprochen, die gleichzeitig mit mir an die Wiener Volksoper engagiert wurde, allerdings im Chor. Und sie hat mir gesagt, dass sie mehr verdient als ich. Ich glaube, ich habe damals so 1000 Euro im Monat verdient, ja. Und sie hat kollektivvertraglich abgesichert, einiges mehr verdient, genauso als Anfängerin. Mir wurde aber damals nicht mehr angeboten und mein Agent war auch nicht imstande, da mehr rauszuschlagen. Also man ging da einfach nicht drauf. Und als junger Mensch will man natürlich die Chance nutzen. Ist ja klar, also wenn ich die Chance kriege, mich in Wien als Pamina vorzustellen, zu beweisen, ich meine, das ist der Traum eigentlich jedes Menschen, jedes jungen Künstlers und eines jungen Künstlers ganz besonders. Also natürlich habe ich nicht Nein gesagt, ich hätte es gratis auch gemacht. Ja, lustigerweise kann ich auch ergänzen, mein Debüt an der Wiener Staatsoper, das war 2006, ich war damals an der Volksoper noch engagiert und hatte dort einen Vertrag. Im Rahmen der Bundestheater hat die Volksoper und die Staatsoper haben sie einen Vertrag, das heißt, sie können Künstler austauschen. Bei mir war es aber so, dass es Ende Juni war und die Staatsoper hat angeklopft und gefragt, ob ich als dritte Dame in der Zauberflöte einspringen könnte. Und wenn ich das an der Volksoper gemacht hätte, also wenn ich eine dritte Dame an der Volksoper gesungen hätte, hätte ich Überspielhonorar bekommen müssen, weil das über die vereinbarte Anzahl der Vorstellungen, die ich in dem Jahr singen sollte, hinausging, ja. Damals war der Herr Holländer Chef der Wiener Staatsoper und er hat gesagt, ja, ich zahle nichts. Ja. Und ich konnte mich jetzt entscheiden, mache ich mein Debüt an der Wiener Staatsoper, nehme ich die Chance wahr, singe ich die dritte Dame und habe einen Fuß in der Tür der Wiener Staatsoper drinnen oder sage ich, nein, ich bestehe darauf, mein Übersinghonorar zu bekommen. Was habe ich gemacht? Natürlich habe ich ja gesagt. Deswegen kann ich keinem jungen Menschen heute vorwerfen, dass er zu so einem Angebot ja sagt. Die Schwierigkeit ist die, dass an den entscheidenden Stellen, wo die Machtpositionen sind, ja, dass dort Leute sitzen, die manchmal einfach ihre Machtposition ausnützen. Ich will da überhaupt nicht alle in einen Topf werfen. Aber die Sparzwänge sind offensichtlich so groß, dass dann solche Sachen passieren. Ja. Und ich bin ja, ich meine, das ist mein Einzelfall, aber ich bin sicher, ich bin kein Einzelfall.
Ja. Gut, also in der Zwischenzeit sind dann ein paar Jahre ins Land gezogen und Sie sind mittlerweile an den Bühnen zu Hause wie München, Wien, London, Paris, Mailand. Das ist jetzt heute Ihre Umgebung, wo Sie auftreten. Vor 3 Monaten haben Sie auf Facebook einen Eintrag gefunden, eine Seite haben Sie gefunden mit dem etwas schwerfälligen Namen, die traurigsten und unverschämtesten Künstlergagen und Auditionserlebnisse. Und das war jetzt der Anfang von einer großen Bewegung. Zuerst, was haben Sie da gelesen?
Ursprünglich waren dort vor allem Erfahrungsberichte von Musical-Darstellern. Der erste war eine unterirdische Gage für ein Monatsgehalt von, ich weiß nicht, 1200 Euro für 300 Vorstellungen im Jahr. Aber nicht en suite, sondern mehrere Stücke, die auch noch geprobt werden müssen, für die es keine weiteren Vergütungen gibt. Also absolut unterirdisch. Ja. Also da verdient jede Putzfrau mehr die unausgebildet ist, und wir sind ja hoch ausgebildete, hochqualifizierte Akademiker oft, ja, oder zumindest bestens ausgebildet. Ja, und das, dort hat sich das angesammelt. Diverse Erfahrungen von Musical-Darstellern, aber auch von Opernsängern, von Orchestermusikern, von Jazzmusikern, von Popmusikern, auch von anderen Künstlersparten, Schriftstellern, alles Mögliche, ja. Ich habe das eine Weile beobachtet und habe dann Parallelen zu meinen eigenen Erfahrungen gezogen im Laufe der letzten Jahre. Aber ich habe gesehen, eigentlich jetzt im Moment ist es auch nicht großartig anders. Ja? Also bei den Salzburger Festspielen werden die Proben, die 2 Monate sich erstrecken, nicht bezahlt seit kurzem. Also seit Amtsantritt von Alexander Pereira. Das gab es vorher nicht. Vorher wurde eigentlich ganz anständig und fair bezahlt. Und Herr Pereira kommt und führt das ein. Ja. Und ich habe mir gedacht, naja, eigentlich wäre das diskussionswürdig, und habe das dann mit meinem Namen auf dieser Facebook-Seite gepostet. Der Unterschied war der, dass erstens ich das nicht anonym gemacht habe, weil ich darin keinen Sinn für mich gesehen habe, sondern weil ich auch die Wichtigkeit erkannt habe, dass das ein Thema ist, das einfach in die Öffentlichkeit muss. Und da habe ich dann natürlich auch die Prominenz meines Namens oder die Bekanntheit meines Namens bewusst ausgenutzt, weil ich gedacht habe, na, jetzt müssten die Ohren aber schlackern, ja. Und das ist auch so passiert, und wir haben auch dann die Medien direkt versucht einzubeziehen und angesprochen, damit da ein bisschen Wind entsteht, ja, weil ich denke mir, das ist einfach wirklich, also in der Branche weiß jeder darum Bescheid, man redet ja intern hinter vorgehaltener Hand über diese Dinge, jeder ärgert sich, jeder jammert.
Man redet schon so hinter vorgehaltener Hand.
Natürlich, natürlich jeder, also in der Branche weiß das jeder, ja, nur es bewegt sich nichts, und wir Künstler sitzen offensichtlich am kürzeren Ast, ja.
Und es war eigentlich wieder die gleiche Situation, man tritt bei den Salzburger Festspielen auf, lass es halt bleiben.
Ja, also das ist die einzige Wahl, die einem bleibt. Ja. Herr Pereira macht das so, dass er sagt, ja, das ist das Angebot, take it or leave it, friss oder stirb. Und man kann entweder nur Ja oder Nein sagen. Ja. Und ich finde, der Spielraum ist sehr gering.
Sehen Sie einen Zusammenhang vom Segment, wie Salzburg seine Künstler und Künstlerinnen behandelt, bis runter, sag ich mal, zu diesen Musical-Darsteller und Darstellerinnen?
Ich finde, dass das Salzburg-Festival, das behauptet, das wichtigste Festival der Welt zu sein, eine Vorbildfunktion hat, ja, und zu sein hat. Das heißt, wenn der Herr Pereira seine Künstler unfair bezahlt, dann macht das natürlich auch ein schlechtes Beispiel für einen kleineren Veranstalter, der das sieht und sagt, naja, Herr Pereira macht es genauso, warum soll ich es besser machen, warum soll ich es anders machen? Und ich finde, die Salzburger Festspiele haben da eine Vorbildfunktion, sie sollten ihre Künstler, wenn nicht auf Händen tragen, dann fair behandeln, ja? Also fair bezahlen.
Jetzt, wie waren die Reaktionen von Kolleginnen und Kollegen auf Ihre Verlautbarung?
Unterschiedlich, also natürlich geben mir in der Sache alle recht. Die eine Hälfte, die unterstützt mich total, aber auch mit Vorsicht. Sie haben Angst, Namen zu nennen und überhaupt sich da mit ihrem eigenen Namen auch in den Vordergrund zu stellen, weil sie Sorge haben, dass sie dann vielleicht von dem einen oder anderen nicht mehr engagiert werden. Wie gesagt, wir sitzen am kürzeren Ast. Die anderen sagen, ich spinne. Die sagen, du bist viel, das ist absoluter Wahnsinn. Also nicht in der Sache, da gibt's Einigkeit, ja. Das bestätigen alle, aber sie sagen, also du gehst da in die Höhle des Löwen und pass auf, und deine Karriere ist ruiniert. Ja. Also diese Warnungen habe ich alle gehört. Mittlerweile sind ja ein paar Monate vergangen, und ich denke, also im Moment spüre ich nichts davon. Im Gegenteil, ich merke, dass ich viele Angebote eigentlich gerade von Menschen bekomme, die bewusst mit mir zusammenarbeiten wollen, die sagen, ja, Frau Kuhlmann, wir respektieren Ihren Mut oder Ihre Aufrichtigkeit, und genau mit solchen Menschen wollen wir eigentlich zusammenarbeiten. Und ich bin jetzt auch, also ich werde jetzt gerade 40, und ich denke, ich habe die Hälfte meines Lebens, und ich will mich eigentlich nicht mit negativen Energien belasten. Also ich will mit Menschen arbeiten, mit denen ich gut arbeiten kann, und ich will mich nicht durch negative Energien stören lassen. Das habe ich. Ich habe wirklich einen schweren Karriereweg gehabt und habe mich herumgestritten mit vielen Menschen, die mir Steine in den Weg gelegt haben. Ja. Auch wie man dort auf dieser Facebook-Seite nachlesen kann, ganz ähnlich. Ja. Also wirklich unterirdische Behandlung, unterirdische Bezahlung und kein Respekt und so weiter. Das habe ich alles hinter mir. mir. Und ich bin auch erleichtert, wenn ich das nicht mehr haben muss. Also ich wünsche mir auch einfach respektvolle Behandlung, die Wertschätzung meiner Arbeit, möglichst Freude bei der Arbeit. Ja, das ist das, was sich jeder Mensch wünscht. Ja.
Ein Schlachtruf, sondern ein Lied von Modest Mussorgsky, das hier die Sängerin Elisabeth Kuhlmann frei interpretiert. Da sie zugleich auch die Jeanne d'Arc der neuen Künstlerbewegung ist, kann man es durchaus auch als Kampflied verstehen. Sie hören Reflexe. Wir reden heute mit der Mezzosopranistin Elisabeth Kuhlmann, die mit ihrem persönlichen Facebook-Eintrag über die Behandlung bei den Salzburger Festspielen eine richtige Lawine losgetreten hat. Tausende von Reaktionen von Musikern, Sängerinnen und Schauspielern. Und das Fazit: Unsere Künstler werden nicht wirklich respektvoll behandelt.
Elisabeth Kuhlmann schreitet also zur Tat und ruft die Revolution der Künstler aus.
Ja, also jetzt muss ich mal dazu sagen, das bin natürlich nicht ich. Ja. Also erstens, diese Facebook-Seite wurde in Deutschland von Johannes Maria Schatz gegründet und seiner Lebensgefährtin, die eben diese Musical-Sängerin war, von der das erste Beispiel kam, dieses dramatische. Und um diese Gruppe herum haben sich mittlerweile fast 11.000 Facebook-Liker angeschlossen. Also das ist ja schon einmal unglaublich, ja. Und von diesen fast 11.000 Leuten gibt es unzählige Posts und Beispiele und Belege, das ist jetzt alles dokumentiert, wie jetzt das wirklich das Künstlerleben ausschaut. Und daraus habe ich die Revolution der Künstler ausgerufen, weil ich so diesen Druck gespürt habe, der auch den Bedarf, ja, dass da ein Aufschrei mal erfolgt. Also die Revolution der Künstler kommt von mir. Dann gibt es jetzt einen Versuch, da jetzt konkret etwas dagegen zu unternehmen. Es wird ein Verein gegründet werden, der sich Art Bad Fair nennt, der goldene Regeln aufstellen soll, wie man im Kunst- und Kulturbetrieb miteinander arbeiten kann und soll, dass es faire Bedingungen gibt, dass es respektvolle, wertschätzende Behandlung gibt, alle diese Dinge. Wir versuchen das im Rahmen eines Vereins zu ordnen.
Also es gibt bei diesen goldenen Regeln die Seite für den Veranstalter, so ganz global zusammengefasst. Was gehört dazu? Nennen Sie mir zwei, drei wichtige Dinge.
Da geht es erstens mal, ein Punkt ist zum Beispiel, ich bezahle meine Künstler fair oder angemessen und ich bezahle Geld für Proben. Ja? Also nicht nur für das Ergebnis, das ist eben ganz wichtig. Dann weiter, ich mache kein Mobbing, ich mache keine sexuellen Übergriffe und lauter diese Dinge, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, die aber nicht geregelt sind.
Und sind notwendig, dass man sie nennt in einer goldenen Regel, offenbar, weil sie vorkommen?
Offenbar sind sie nötig, also das war der große Wunsch der vielen Facebook-Liker, wir haben dann die alle versucht einzubeziehen, ja. Und es war offensichtlich ein ganz, ganz großer Wunsch, dass man das wirklich schriftlich festhält.
Aber auch der Künstler, die Künstlerin verpflichtet sich in diesen goldenen Regeln zu gewissen Punkten?
Ja, also es ist zum Beispiel ganz wichtig, dass wir Künstler uns gegenseitig nicht mit den Preisen runterdrücken. Ja, dieses Lohndumping, berühmtes Wort. Also dass wir zum Beispiel sagen, unter diesem Preis trete ich einfach nicht auf oder ich trete nur auf, wenn man die Proben bezahlt. Und so weiter. Ja. Also da gibt es auch ein paar Punkte. Und das Wichtigste ist, was uns Künstler, glaube ich, wirklich betrifft, ist, dass wir uns endlich mal solidarisieren. Wir sind alle große Egos. Ja. Wir werden auch unterrichtet als Einzelkämpfer. Jeder sagt, ja, du musst dich durchboxen und so weiter. Ja. Aber es geht nicht so. Also das hat sich jetzt wirklich gezeigt, als Einzelkämpfer kommt man nicht durchs Leben oder nicht gut durchs Leben. Ja. Wir müssen uns in gewissen Punkten, sofern so wir uns auch abgrenzen müssen gegeneinander. Man ist Konkurrenz und gleichzeitig ist man aber auch Partner. Ja? Und in diesen Gagendingen müssen wir uns solidarisieren. Das ist ganz wichtig. Nur so kann es irgendwie dazu kommen, dass es Mindestgagen gibt, dass es vielleicht auch Maximalgagen gibt, dass es einfach eine Balance und eine Gerechtigkeit gibt.
Ist es ein Zufall? Ich meine, die arabische Welt macht uns vor, wie sich von der Basis auf eine Bewegung organisiert, die Stimme erhebt. Hat das irgendwelche Zusammenhänge in einem weiteren Sinn?
Ja, also vor einigen Jahren gab es Facebook nicht, da gab es diese ganzen Möglichkeiten nicht. Also ich muss sagen, also was da Facebook ermöglicht hat, jetzt in der arabischen Welt, ja. Oder auch bei uns, ja. Also ich hoffe natürlich, dass das eine positive Kraft hat. Also das wäre allein früher vor 10 Jahren nicht möglich gewesen. Es gibt zwei Arten von Revolutionen. Ja, es gibt die blutigen, so wie die französische, die wollen wir nicht. Wir wollen eine konstruktive, eine positive Revolution, die aufeinander zugeht, die in ruhigem Ton auf alle Sparten zugeht und alle einbezieht und auch alle Kräfte bündeln will.
Die Theater reden sich zum Teil auch mit der Finanzkrise raus, haben zum Teil schwierigere Situationen, Subventionen werden eventuell gekürzt, Sponsorengelder fließen weit kärglicher. Man könnte auch sagen, der Künstler ist jetzt solidarisch und geht mit seinem Honorar runter.
Das Problem ist, dass an der falschen Stelle gespart wird, ja. Also am Menschen darf man einfach nicht sparen und schon gar nicht bei dem, der eh schon ganz unten ist. Also das ist wirklich die falsche Stelle. Und ich meine, Herr Pereira hat mir das auch erklärt. Ja, es gibt eine Infrastruktur in Salzburg, es gibt einfach ein Personal, das fix angestellt ist, das bezahlt werden muss, die Lohnerhöhungen automatisch bekommen. Da steht er unter einem gewissen Druck, ja, das verstehe ich schon. Aber man kann nicht an den Künstlern zahlen, die dann wirklich auf der Bühne stehen und ihre Haut zutage tragen. Ja.
Also, Sie sind sozusagen die Knautschzone.
So ist es, ja. Wir sind nicht gewerkschaftlich abgesichert, wir sind nicht solidarisiert, wir haben nicht den Überblick, wir haben nicht Einsicht in die Finanzen, wir können nur das akzeptieren, was uns angeboten wird. Also viel Spielraum haben wir nicht. Und also es wäre sicher interessant, mal ein Budget, was da ist, so richtig offen zu legen. Ja? Vielleicht auch mal zu wissen, was der Herr Intendant verdient. Ja?
Stichwort Gewerkschaften. Das ist bis jetzt eine Bewegung ganz aus, eben auch von Künstlerseite her gemacht. Wieso ziehen Sie die nicht bei oder hängen sich da irgendwo an Tarifverträge, Gesamtarbeitsverträge an?
Ja, natürlich haben wir Kontakt aufgenommen mit den Gewerkschaften. Also es ist wirklich komisch, muss ich sagen, weil wir haben zum Beispiel auch gefragt, ganz direkt, die Gewerkschaften, seid ihr für die Freischaffenden zuständig? Ja, und da kamen irgendwie ganz unterschiedliche Antworten. Natürlich, hauptsächlich sind die Gewerkschaften zuständig für die Festangestellten. Ja. Für Freie sind sie, dann habe ich unterschiedliche Antworten gehört, na eigentlich schon und so. Also irgendwie, es gibt die Strukturen, es gibt die Gewerkschaften, aber irgendwo hakt es da. Wo genau, wissen wir noch nicht. Wir sind aber dran und bemühen uns weiter. Es ist so, ich kann nicht alles alleine machen. Also ich bin nur ein Mensch und wir haben ein kleines Team, das sich bemüht. Ich lade auch gerne ein, Leute, die was mit uns gemeinsam auf die Beine stellen wollen, sich an uns zu wenden. Wir haben eine Website gegründet, art.fair.org. Meldet euch dort, wir brauchen wirklich jede Hilfe und wir können auch von verschiedenen Ländern, also von der Schweiz, auch von Österreich, von Deutschland sind wir recht gut bestückt, aber von Österreich und der Schweiz, da hapert es noch ein bisschen. Ja. Also wir brauchen auch Leute, die mit zum Beispiel eben mit den Gewerkschaften da wirklich in Kontakt treten und da was weiterbringen können. Ja.
Der Status der Freien steht ja auch plötzlich zur Diskussion, der freischaffenden Sängerin, des freischaffenden Künstlers. Im Engagement, im Ensemble ist man eben durch Gesamtarbeitsverträge geschützt. Jörn Holländer, ehemaliger Direktor der Wiener Staatsoper, sagt, die wollen alle nur frei sein, damit sie viel mehr singen können und an den Festivals rumsingen können. Das war seine Reaktion auf ihre ganze Bewegung.
Ja, ich meine, das ist erstens nicht hundertprozentig richtig und zweitens viel zu kurz gefasst. Es gibt 1000 Gründe, warum man selbstständig sein will, also freischaffend tätig sein will. Ich kann es von mir sagen, ich war 2 Jahre lang ganz fix an der Wiener Staatsoper und habe das als sklavisch eng empfunden, ja, weil man da einfach funktionieren muss.
Man muss auch singen, was man vorgesetzt bekommt?
Natürlich kann man darüber reden, ja. Aber man muss auch diverse kleine Rollen einfach abdecken, sonst funktioniert der Repertoirebetrieb nicht, ja. Das ist für Anfänger gut und wichtig, weil sie lernen viele, viele neue Rollen. Für mich, ich war nicht Anfängerin, ich habe mich da ständig bevormundet gefühlt und also für mich war das nichts. Also ich habe das 2 Jahre gemacht, weil ich wusste, das ist wichtig, einfach auch weil ich mein Fach gewechselt habe, das ist jetzt ein anderes Thema, und ein neues Repertoire aufbauen musste. Also er hat mir viel, viele Chancen gegeben, der Herr Holländer. Natürlich musste ich auch die kleinen Rollen singen, ja, also sowohl ein paar Chancen als auch ein paar kleine Rollen. Das habe ich 2 Jahre lang gemacht, dann hatte ich einen Residenzvertrag und habe mich langsam schon in die freischaffende Tätigkeit verabschiedet. Und zwar nicht deswegen, weil ich Geld verdienen will, sondern weil ich mich künstlerisch entwickeln will.
Ja. In der Schweiz ist zurzeit auch gerade eine Diskussion am Laufen. Es gibt ein Seefestspiel, Pfäffikon, die führen AIDA auf. Haben Sie schon davon gehört?
Natürlich.
Das Orchester wurde engagiert zu einem, also pro Probe 80 Franken für 3 Stunden, 120 oder 130 Franken für die Aufführung. Wenn ich denn eine Putzfrau hätte, würde die mehr verdienen als das. Was raten Sie jetzt diesen Kollegen dort? Was sollen die jetzt machen?
Na, soweit ich weiß, hat sich der Schweizerische Musikverband da schon eingeschaltet und hat die Künstler zur Solidarisierung aufgerufen.
Dass man da nicht hingeht,
dass
nicht
man spielt? Das nicht zu diesen Bedingungen macht. Und das ist genau der einzige Weg. Ja.
Also Streik, Boykott, das sind die Kategorien, die jetzt in dieser Art Bad Fair-Bewegung Drohmittel sind.
Also grundsätzlich bin ich gegen Streik. Ich glaube, es widerspricht auch dem künstlerischen Geist. Ja, wir wollen was sagen, wir wollen nicht schweigen, ja, wir wollen uns nicht verweigern, wenn dann durch Aktivitäten auf Missstände hinweisen. In diesem Fall Pfeffikon kann ich nur jedem Künstler einfach oder Orchestermusiker einfach sagen, nein, einfach nein sagen. Ja. Das ist die einfache Waffe. Natürlich, gerade gestern wieder mit einem Sängerkollegen gesprochen, der sagt, ich brauche aber das Geld und ich brauche diese paar lumpigen Euro, ja, weil ich sonst nicht durchkomme. Ja. Und ich habe dann auf ihn eingeredet wie auf einen kranken Gaul und habe gesagt, du darfst das nicht machen. Ja. Und ich kann nur allen sagen, macht es nicht, ja, weil es geht in eine falsche Richtung. Wenn du das einmal akzeptierst, dann wirst du später noch viel niedrigere Sachen akzeptieren. Und wenn du aufrecht stehst und sagst, ich bin das wert und das will ich haben, dann wird man dich auch genauso behandeln. So wie du in den Wald hineinrufst, so kommst zurück. Und das, was du ausstrahlst, so wie du dich selbst wertschätzt, so wird dich der andere wertschätzen. Mhm. Ja.
Das ist meine letzte Frage. Klaus Zierlein ist Präsident des Bühnenverbandes und er will, dass die UNESCO die deutsche Theaterlandschaft als immaterielles Weltkulturerbe anerkennt. Würde das etwas für die Künstler ändern und eines dieser Probleme lösen?
Naja, das wird es nicht ändern, aber das ist grundsätzlich ein guter Ansatz. Auch in Italien gibt es ähnliche Bestrebungen von den Sängern, die sich auch schon zusammengeschlossen haben, auch mit Unterstützung von Zubin Mehta. Die wollen die italienische Oper als UNESCO-Weltkulturerbe bestätigen lassen. Also ich meine, das ist ja unglaublich. Also Mozzarella zum Beispiel hat diesen Status, ja, und die italienische Oper hat sie nicht. Ja. Natürlich, alle diese Dinge tragen bei, die Kultur, die Wichtigkeit der Kultur in den Vordergrund zu rücken. Und ich glaube, das müssen wir uns alle bewusst machen, gerade in dieser Wirtschaftskrise, wo alles nur um Zahlen geht. Ja. Und ich denke, es muss eine völlige Umkehrung der Werte stattfinden. Ja. Im Moment ist es so, dass die Wirtschaft uns diktiert. Ja. Und ursprünglich die gerechte Weltordnung ist so, dass oben die Moral steht. Es gibt drei Ebenen. Ja. Oben ist die Moral.
Die Künste?
Die Künste, na, die Künste gehören zur Moral natürlich. Ja. Das sind die höheren geistigen Ebenen. Ja. Die Moral, die steuert die Politik. Die Politik sorgt dafür durch die Gesetze, dass es den Menschen gut geht, dass sie miteinander auskommen können. Darunter kommt die Wirtschaft, die sorgt dafür, dass die Menschen mit ihren Bedürfnissen versorgt werden. Ja. Und die Ordnung ist aber falsch. Im Moment ist es so, dass die Wirtschaft, die eigentlich unten ist und für die Bedürfnisse sorgen sollte, ganz oben steht. Die diktiert die Politik und die Politik, dann irgendwann unter der Politik kommt die Moral und die Künste und weiß nicht was, ja, also die Schöngeistigkeit. Ja. Und das ist einfach die falsche Ordnung. Und das steckt auch in der Revolution. Ja.
Der Traum von Elisabeth Kuhlmanns gerechter Welt. Zusammen mit anderen Bühnenkünstlerinnen und Künstlern hat die Mezzosopranistin nun die Revolution der Künstler ausgerufen. Fairness, Transparenz und Solidarität in Opernhäusern und Theatern. Wer sich daran beteiligt und sich zu den goldenen Regeln bekennt, wird mit einer Art Kunstknospe, Art but Fair, ausgezeichnet. Das war Reflexe. Gabriela Keggi hat mit der Initiantin der Bewegung, mit der Mezzosopranistin Elisabeth Kuhlmann, gesprochen. Sie singt zurzeit unter Nikolaus Harnoncourt in Graz bei der Styriarte. Anschließend fährt sie nach Salzburg und probt dort für die Festspiele. Gagenfrei, wie sie erzählt hat.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.